Ausländerfeindlichkeit und Rassismus sind weit verbreitet. Es ist jetzt über 15 Jahre her. Meine Frau und ich, wir waren erst seit 48 Stunden verheiratet und zogen gerade in unsere erste gemeinsame Wohnung ein. Der Hausmeister war so ein klassischer Sanguiniker, der war freundlich und guter Dinge, der kam auch ungebeten irgendwie mit rein und zählte all die Vorzüge der Wohnung und der Umgebung auf. Und am Ende, da schwärmte er, und ich zitiere ihn: "Seien Sie ganz beruhigt, Herr Kiriak. Die meisten Mieter hier im Haus sind Deutsche." Ich bin leider nicht mit Schlagfertigkeit gesegnet. Ich weiß immer 30 Minuten später, was ich hätte antworten sollen. Aber wenn mir so eine Haltung, so eine Äußerung begegnet, bin ich buchstäblich sprachlos. Aus Bestürzung über, eine Ideologie, über ein Weltbild, das ich nicht einfach als dumm, sondern als boshaft empfinde. Außerdem, mein Name Kiriak, nun ja, der klingt alles andere als deutsch. Man kann solche Erfahrungen auch unter bekennenden Christen machen. Ja, einer meiner Kollegen, der hat, einer meiner Kollegen im Predigtamt, ein anderer Pastor, der hat in Südafrika studiert, auf dem Helderberg College. Und ihr wisst das sicherlich, in Südafrika, da haben die Menschen jahrzehntelang unter der Apartheid gelitten. Also der Rassentrennung und Rassendiskriminierung. Und eines Sabbatsnachmittags, da lauschte mein Kollege einem Vortrag, der über das Verhältnis zwischen schwarzen und weißen Adventisten informierte. Dabei kam heraus, dass die finanzielle Kluft zwischen diesen beiden Gruppen sehr groß war. Schwarze hatten deutlich weniger Mittel. Die mussten mit viel weniger Geld auskommen. Ich hoffe, das hat sich inzwischen verändert. Plötzlich aber, noch während des Vortrages, da meldete sich ein Zuhörer, ein weißer Zuhörer, der tatsächlich meinte, also die Schwarzen sollten für ihre Armut doch dankbar sein, denn das würde sie näher zu Gott bringen. Also schon in diesem Leben näher zu Gott bringen. Wir können ruhig in Deutschland bleiben. Als meine Mutter und ihr Mann vor über 10 Jahren in unsere Region zogen und in all die adventistischen Ortsgemeinden mal reinschnupperten, da versicherte ihr jemand, es war nicht diese Gemeinde. Also Schwester Stark, in dieser Gemeinde, da kann man sich richtig wohlfühlen. Es gibt hier nur Deutsche. Für solche Leute muss die biblische Vorstellung des Himmels, der voll ist mit Menschen aus allen Ecken der Erde, aus allen Himmelsrichtungen, doch eine Bürde und eine Belastung sein. Wer weiß, vielleicht träumen solche Menschen ja von einer himmlischen Apartheid. Ja, so die einstigen Zustände aus Johannesburg und Kapstadt minus der Gewalt. Ja, es stimmt, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Ausländerfeindlichkeit und Rassismus sind weit verbreitet. Ich habe mich mit der Frage beschäftigt, wie äußert sich denn die Bibel zu dieser Thematik? Welche Ansprüche, welche Ratschläge beschreibt sie? Wie sollte Gottes Volk in alter Zeit mit Ausländern und Aussiedlern umgehen? Wie sollte die Beziehung zwischen Einheimischen und Fremden beschaffen sein? Die Bibel sagt einiges zu diesen Dingen. Gerade das Alte Testament kommt immer wieder darauf zu sprechen. Auf das Alte Testament werden wir uns heute in dieser Predigt auch weitestgehend beschränken. Und obwohl diese Vorgehensweise untypisch für mich ist, werden wir uns jetzt nicht auf eine Passage konzentrieren, sondern wir werden einen Streifzug durch mehrere Bibelstellen unternehmen. Einige Abschnitte werden wir gemeinsam lesen und einige werde ich für euch zusammenfassen. Wer eine Bibel dabei hat und mitlesen möchte, den lade ich ein. Schlag doch bitte das 5. Buch Mose auf, Deuteronomium, 5. Buch Mose, und dort Kapitel 24 ab Vers 17. 5. Mose 24 ab Vers 17. Und da steht Folgendes. Du sollst das Recht eines Fremden und einer Waise nicht beugen. Und das Kleid einer Witwe sollst du nicht pfänden. Und du sollst daran denken, dass du Sklave in Ägypten warst und dass der Herr, dein Gott, dich von dort erlöst hat. Darum befehle ich dir, dieses Wort zu befolgen. Was haben wir da gerade gelesen? Ausländer durften damals in dieser Gesellschaft, die Gott mit Mose vor Augen hatte, Ausländer durften dort nicht unehrlich behandelt oder ausgenutzt werden. Und ich finde es enorm interessant, dass der Rechtsanspruch eines Ausländers genauso ernst zu nehmen war wie der Rechtsanspruch von Waisen und Witwen. Also den Schwächsten, den allerschwächsten Mitgliedern der Gesellschaft. Das waren ja diejenigen, die nicht für sich selbst sorgen konnten oder durften. Ausländer verdienten also Respekt und Schutz. Und warum war das so? Wie begründet Gott das? Es gibt unterschiedliche Begründungen, aber an dieser Stelle erinnert Gott ja, na, weil ihr Hebräer, früher selbst Sklaven gewesen wart. In Ägypten hatten sie ja große, große Not erlitten. Dort hatte man sie und ihre Bedürfnisse mit Füßen getreten, im übertragenen wie im buchstäblichen Sinne. Und das sollte sich jetzt nicht mehr wiederholen. Es ist doch bemerkenswert, über 400 Jahre der Unterdrückung, also ich rede von Ägypten, sollten die Hebräer nicht hart und nicht egoistisch machen. Nein, aus den Verbrechen und aus den Sünden der Vergangenheit sollten die Hebräer lernen. Und sie sollten ihren Schmerz, ihre Enttäuschungen und Aggressionen nicht einfach über andere und jetzt Schwächere ausschütten. Eine Stelle im 3. Buch Mose zeigt, wie diese Fremdenfreundlichkeit konkret aussehen sollte. Den Hebräern war keine Nachlese ihrer Ernte gestattet. Also was nach dem Ernten, so nach dem ersten Durcharbeiten der Ernte auf dem Feld noch übrig war, das musste dort liegen bleiben und war unter anderem für die Ernährung von Ausländern bestimmt. Ausländer sollten nicht hungern müssen. Die hebräische Gesellschaft, zumindest so in ihrem Idealzustand, sollte teilen. Und bis heute dienen uns Bibeltexte wie dieser ja als ein Vorbild für die Sozialleistungen unseres Staates. Eine andere Stelle im 5. Buch Mose, die ist in ihrer Heftigkeit beispiellos. Dort heißt es, wer die Rechte der Fremden, der Ausländer nicht achtet, der soll verflucht sein. Das ist heftig, was da steht. Also Rassismus verdiente eine der stärksten Formen der Ablehnung. Sehr viel röter kann die Ampel nicht sein. Kanntet ihr solche Bibelworte? Habt ihr bei der Lektüre der Bibel all diese radikalen Ideen schon bewusst wahrgenommen? Interessanterweise stammt die letzte, diese heftige Aussage, aus einem Abschnitt, in dem auch diejenigen verflucht werden, die körperlich Behinderten Schaden zufügen. Ja, das sind sehr harte Worte, aber zugunsten derjenigen, die am Rand der Gesellschaft stehen, die keinen Fürsprecher haben. Daher ist Gott hier so leidenschaftlich und so heftig. Ausländer, Behinderte. Wer die Schwächsten übersieht und ihnen sogar schadet, der spuckt Gott ins Angesicht. Lasst uns zusammen noch einen zweiten Bibeltext lesen. Nämlich im 3. Buch Mose, Levitikus, Kapitel 19, ab Vers 33. 3. Buch Mose, Kapitel 19, ab Vers 33. Und da heißt es: Und wenn ein Fremder bei dir in eurem Land als Fremder wohnt, sollt ihr ihn nicht unterdrücken. Wie ein Einheimischer unter euch soll euch der Fremde sein, der bei euch als Fremder wohnt. Du sollst ihn lieben wie dich selbst. Denn Fremde seid ihr im Land Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott. Ich werde das nochmal aus einer anderen Übersetzung wiederholen. Der Ausländer, der bei euch wohnt, den Ausländer, der bei euch wohnt, sollt ihr wie einen von euch behandeln und ihr sollt ihn lieben wie euch selbst. Denn ihr selbst wart einst Fremde in Ägypten. Ich bin der Herr, euer Gott. Der Prophet, der hält hier im Namen Gottes, im Auftrag Gottes, drei Appelle fest, drei Aufträge. Keine Unterdrückung, Gleichberechtigung, Nächstenliebe. Keine Unterdrückung, Gleichberechtigung, Nächstenliebe. Was Gott hier erwartet, was er hier formulieren ließ, das betrifft nicht nur eine Gesellschaft, das betrifft nicht nur juristische Fragen. Nein, Gott erwartet mehr. Er schaut auch auf das Innenleben seines Volkes, auf ihre Gedankenwelt, auf ihre Gefühlswelt. Gott wünscht sich, Israel möge Ausländer genauso schätzen und genauso ehren und genauso lieben wie sich selbst. Leider setzten die Hebräer Gottes Absicht mit Ausländern nur selten um. Und so musste er sein Volk oft, sogar sehr oft kritisieren. Die Propheten tun das immer wieder. Der Prophet Jeremia stellt zum Beispiel klar, wenn die Hebräer, die Menschen in Juda, auch weiterhin in ihrer Heimat wohnen wollen, dann fordert Gott gewisse Dinge von ihnen. Und eine dieser Forderungen, dieser Erwartungen besteht darin, Ausländer nicht länger zu unterdrücken. Wenn Israel, wenn die Menschen in Juda hier nicht umdenkt und Buße tut, so der Prophet, wird Gott Gericht halten und die Menschen vertreiben. Ich fasse also mal zusammen diesen kurzen Streifzug. Das Wohlergehen von Ausländern, Aussiedlern und Fremden liegt dem Gott der Bibel, unserem Gott, sehr am Herzen. Und Fremdenfeindlichkeit, egal ob in Wort oder in Tat, kann Gott nicht stehen lassen. Wenn Christen über dieses Thema debattieren, dann kommt ganz schnell ein bestimmter Einwand. Und es ist auch durchaus legitim, dass dieser Einwand kommt. Wie bitteschön lässt sich der Völkermord an den Bewohnern Kanaans verstehen? Ja, diese schrecklichen Kriege zur Zeit der Landnahme, die sind wirklich ein theologisches Problem. Und ich möchte das auch nicht relativieren oder kleinreden. Was sich über diese Kriege aber sagen lässt, zum Glück waren diese Kriege räumlich und zeitlich begrenzt. Das war etwas Punktuelles. Hingegen Fairness und Großzügigkeit, das war, das ist etwas Grundsätzliches. Das ist zeitlos. Dass man Ausländern Arme und Kassen öffnet, ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel. So sollte der Alltag aussehen. Und Jahrhunderte später geht Jesus hin, bedient sich unserer Verse, der Stelle im dritten Buch Mose 19 und begründet damit das größte aller Gebote oder das zweitgrößte aller Gebote. Er nimmt diese Verse, die wir vorhin zusammen gelesen haben, und sagt dazu und destilliert aus diesen Versen den berühmten Auftrag, den berühmten Appell, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Israels alte Ordnungen, die leben weiter und bilden die Basis für den Kern und für das Zentrum christlicher Lehre. Daher bin ich der festen Überzeugung, diese alten Worte und diese strengen Appelle zur Großzügigkeit, die meinen auch uns. Unsere Gesellschaft, die Menschen an der Bergstraße, die Bensheimer, unsere Ortsgemeinde, die Straße, in der wir leben, und das Dach, unter dem wir wohnen. Und vor allem meinen diese Worte unser Herz. Zum Glück leben wir in einem Staat, der für den Schutz ausländischer Mitbürger einiges tut. Gott sei Dank. Damit das so bleibt, können oder sollten wir aktiv werden. Mindestens am Wahlsonntag. Wir können zum Beispiel die Parteien wählen, die sich für das Wohl von Ausländern einsetzen oder es zumindest versprechen. Auch wenn es in Deutschland Politiker gibt, die davon träumen, ein viertes Reich muss um jeden Preis verhindert werden. Aber noch wichtiger als soziales und politisches Engagement scheint mir der Impuls unserer letzten Bibelstelle zu sein. Ausländer verdienen unsere Sympathie. Und damit kommen wir zu unserer Gesinnung, neudeutsch zu unserem Mindset und zu unseren Vorurteilen. Ich selbst, ich bin nur mütterlicherseits ein Deutscher, der Vater war Rumäne. Ich habe mich trotzdem im Vorfeld bei der Vorbereitung dieser Predigt gefragt, Rinaldo, schön und gut, solche Dinge zu sagen, aber bist du ein Schwätzer? An welcher Stelle hast du, also ich meine mich selbst, an welcher Stelle habe ich denn rassistische Anteile? Ich glaube, wenn wir alle, wenn jeder sich selbst diese Frage stellt, dann können wir nur wachsen. Wie oft nehmen wir die negativen Eigenschaften einer Person, die uns begegnet ist, unangenehm begegnet ist, und machen daraus die typischen Merkmale eines ganzen Volkes? Wie oft reden wir in unschöner, vielleicht verächtlicher Weise, und jetzt kommen nur ein paar Beispiele, von den Türken, von den Syrern, von den Polen, von den Sinti und Roma? Oder wie oft brechen wir einen ganzen Kontinent übers Knie, werfen die 1,4 Milliarden Bürger und über 50 Staaten Afrikas in einen Topf und reden, ganz so, als säßen wir in den 50er Jahren an einem Stammtisch oder als säßen wir in den 2020er Jahren in der Parteizentrale der AfD und reden von den Afrikanern. Mir passiert das manchmal. Zu spenden und wählen zu gehen, das sind tolle und wichtige Sachen. Großzügigkeit und demokratisches Bewusstsein, das ist unverzichtbar. Aber Gottes Sehnsucht beginnt viel früher. Gottes Traum für das Zusammenleben der Menschen ist viel umfassender. Vor allem zuerst fragt Gott nach etwas anderem, nämlich nach unserem Herz. Amen.